Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir wollen heute über das Thema sprechen, was uns eigentlich das ganze Wochenende und auch jetzt ja diese Woche noch verfolgt hat, nämlich die Ransomware oder auch Lösegeldsoftware WannaCrypto. Wir haben sie auch immer WannaCry genannt, was ziemlich fies ist. Ne? Also Gerald, der hier zu Gast ist, hat schon gesagt, eigentlich hänselt man so Schüler auf dem Schulhof. Ne? Ja. WannaCry, WannaCry. Ja.
Heulst du jetzt gleich, WannaCry.
So ist es eigentlich auch weltweit aufgenommen worden. Viele sind in Verzweiflung gefallen und haben, für Deutschland heißt das, wir sind noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber gerade zum Beispiel in England hat es viele Krankenhäuser getroffen. Es hat in Russland, glaube ich, das Innenministerium getroffen. Bei uns hat man bei der Deutschen Bahn einige Ausfälle gesehen. Da waren die Anzeigentafeln weg. Und jetzt rufen eigentlich alle danach, ob nun Regierungschefs oder auch das BSI oder unser Verkehrsminister, der ja auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist, dass wir Gesetze verschärfen sollten beziehungsweise eine Meldepflicht einführen sollten, also dass Unternehmen alle Sicherheitslücken oder Angriffe melden sollten und dass wir vielleicht auch eine Genfer Konvention brauchen für Cyberwaffen. Wir wollen jetzt hier in der Sendung aber nochmal besprechen, was ist eigentlich passiert, wer streitet sich nun mit wem und wer trägt vielleicht auch eine Mitschuld an WannaCrypto. Und ja, als Gast ist Gerald Himmelein aus der CD-Redaktion da. Du hast dich sofort um das Thema gekümmert bei uns oder am Montag halt nochmal geschrieben, was man so machen kann.
Sofort eigentlich nicht, sofort war eher.
Sofort warst du, aber du hast so einen großen, also umfänglichen Artikel dazu geschrieben für Heise Online und naja, Martin Holland aus Newsroom ist da und ich bin Christina Bär. Ja, was kann man denn oder wie funktioniert WannaCrypto?
Grundsätzlich funktioniert WannaCrypto wie alle anderen Erpressungstrojaner auch. Man fängt sich den meistens per eine E-Mail ein oder über eine kompromittierte Website. Der lädt dann Dateien nach, die dann die Festplatte verschlüsseln. Das Ungewöhnliche an WannaCry ist die Wurmkomponente. Andere Trojaner, die sagen einfach, okay, ich verschlüssel mal den Inhalt dieser Festplatte und alle anderen Festplatten, die ich kriege, aber dieser sucht tatsächlich nach Lücken in anderen Rechnern, die übers Netzwerk erreichbar sind, nutzt dabei eine Sicherheitslücke aus, die im März von Microsoft gepatcht wurde, aber nur für einige Systeme. Und verbreitet sich so weiter. Das bedeutet, dass die anderen Systeme ebenfalls befallen werden, obwohl dort nie jemand auf eine E-Mail geklickt hat.
Also es verbreitet sich im Netzwerk.
Ja. Ich habe, also was ich auch spannend finde, weil du das mit der Mail sagst, das haben wir auch in der Meldung geschrieben. Ich habe gerade nochmal geguckt, Sophos hat gestern gesagt, dass sie gar nicht sicher sind, ob es mit einer E-Mail überhaupt angefangen hat, dass es vielleicht von Anfang an sogar schon Wurm war. Also dass selbst dieser erste Klick Infektion manchmal nicht stattgefunden hat, sondern also gleich jemand ohne Zutun sich den eingefangen hat.
Es ist durchaus möglich, dass es auch über einen Web-Exploit auf einen Rechner gelandet ist. Also
Drive-By quasi.
Ja, oder? Also so Drive-By-Download. Um diesen Inhalt sehen zu müssen, brauchen Sie die neueste Version des Flash-Players. Klicken Sie hier, um sich zu infizieren.
Und das ist ja auch ein Aufreger bei der Sache, dieser Exploit bzw. die Sicherheitslücke, die genutzt wurde, soll ja von der NSA aus dem Giftschrank der NSA kommen?
Ja, die Sicherheitslücke selbst stammt natürlich von Microsoft, also es ist ein Loch in Microsoft, aber so wie sie ausgenutzt wurde, das kommt wohl von, womöglich von der NSA. Also das ist natürlich, das macht die Sache so ein bisschen brisant, weil das heißt, dass die Sicherheitslücke wohl schon länger bestanden hat und bloß nie jemand das so zusammengestöpselt hat, dass daraus ein Angriff werden konnte. Und irgendjemand hatte diesen Exploit aber. Und es ist dann ja eben veröffentlicht worden im, glaube ich, Ende Februar, woraufhin Microsoft diesen Patch bereitgestellt hat, aber eben bloß nur für die aktuell unterstützten Systeme, also Windows 8.1, Windows 7 und Windows 10. Und Windows XP und Windows 8.0 und Vista blieben natürlich ungepatcht, weil die nicht mehr geserviced werden. Ja. Das ist ein tolles deutsches Wort. Also, weil die keinen Support mehr bekommen.
Ich habe bei dieser NSA-Geschichte, ich finde, dass man das immer auch mal deutlich nochmal aussprechen kann, weil das wird ja hier auch diskutiert gerade. Was sollen Geheimdienste machen im Cyberspace, mit digitalen, also sollen sie nur verteidigen, sollen sie Verteidigungsmöglichkeiten finden oder eben auch angreifen. Da war immer die Frage, dass also große Geschichte war, diese Atomkraftwerke im Iran, wo sie gesagt haben, ja, das wahrscheinlich sind sich die meisten einig, dass das ganz gut war, dass sie da dafür gesorgt haben, dass das nicht so klappt. Und aber um angreifen zu können, brauchen sie Zugang zu Systemen. Und das heißt, sie sammeln und haben dafür sehr viele Leute, die Sicherheitslücken suchen. Und wenn sie eine finden, halten sie die für sich und benutzen die für Angriffe. Und deswegen haben sie dieses Arsenal. Das war immer die Aussage, dass die NSA natürlich als größter und stärkster Auslandsgeheimdienst wahrscheinlich das größte, effektivste Arsenal hat. Und das war eben eine
dieser Lücken.
Waffe daraus. So kann man es ja
das, was mich an solchen Sachen immer beunruhigt, ist, dass die Geheimdienste wohl davon ausgehen, wird schon niemand anders drauf kommen. Und das Problem mit diesen Exploits sind ja, dass die Idee, das auszunutzen und die Beobachtung kann ja jemand anders unabhängig von dem Geheimdienst auch noch haben. Und der Geheimdienst hätte warnen können. Also sagen wir mal, dieser Exploit wäre von jemand anderem entwickelt worden und die NSA hätte parallel dazu diesen Exploit in der Schublade gehabt, aber nie was gesagt, weil ist ja praktisch, kann man ja nochmal brauchen. Aber auf der anderen Seite riskieren die damit, dass jemand anders das unabhängig davon einfällt und der den Exploit strickt und dann die NSA sagt, Mist. Hätten wir eigentlich auch mal anderen Leuten sagen können.
Vor allem in dem Fall war er veröffentlicht und die NSA hat trotzdem noch nicht beziehungsweise diese Shadow Brokers, diese Hacker, die gesagt haben, wir haben das.
Ja.
Da hätte bei der NSA ja schon jemand drauf kommen können, okay, wir haben es verloren. Diese Waffe hat irgendjemand. In dem Moment spätestens hätte man sagen können, jetzt sollten wir allen Bescheid sagen. Da hätte Microsoft zumindest noch ein paar Monate mehr gehabt. Ich glaube, die haben im Ende letztes Jahres angefangen zu sagen,
ja, und im März ist dann der Patch rausgekommen. Und das war auch eine Antwort dann von dem Justiziar und Präsidenten von Microsoft, dem Brad Smith, hat gesagt, jetzt an dieser Stelle sind zwei sehr unschöne Dinge zusammengekommen, nämlich die Handlung von Staaten mit ihren Geheimdiensten und die Handlung von der organisierten Kriminalität. Die Staaten oder Geheimdienste, wie du es sagst, wollen das vielleicht gar nicht oder denken, naja, es wird schon irgendwie klappen, dass nur wir diese Sicherheitslücke kennen und kein anderer nutzt es aus. Aber dadurch, dass sie das nie an den Hersteller gemeldet haben, ist die Lücke halt immer offen geblieben. Und das wollen eben auch andere nutzen. Und diese Erpressungstrojaner sind halt auch sehr lukrativ. Also warum sollte man sich da nicht drauf stürzen? Ne? Weil die Menschen ganz viele Bitcoins dafür bezahlen müssen.
Ja, obwohl der Trojaner ja wohl nicht so lukrativ gewesen sein soll. Also die Leute haben sich ja mal die Bitcoin-Konten angeguckt, auf denen das Geld eingezahlt worden war und da deutlich weniger Geld gesehen, als man erwartet hätte. Ich habe das nicht nochmal verfolgt, aber irgendwie waren nach dem Wochenende bloß irgendwie 30.000 Euro im Endeffekt. Also.
Was ja auch eben, das schreibt ja auch schon jemand im YouTube-Chat, eben daran liegt, dass es eine Killswitch gab oder also Ausschalter.
Das ist eine schöne Geschichte, ja.
Vielleicht magst du das nochmal kurz darstellen für die, die das nicht so mitbekommen haben.
Ja, ich hatte das im Nachgehackt auch besprochen, das sicherlich da irgendwo verlinkt ist. Der Killswitch war eigentlich gar keiner, sondern eher eine schlampig programmierte Sandbox-Erkennung. Malware-Entwickler versuchen zu verhindern, dass Malware-Forscher, also die Guten, ihre böse Software auseinandernehmen und schnell entdecken, wie die funktioniert, um dagegen agieren zu können. Das bedeutet, dass Malware-Entwickler gucken, bin ich so womöglich in so einer Analyse-Umgebung, einer sogenannten Sandbox. Und diese Sandboxes sehen so aus, dass man eine abgeschottete Computerumgebung hat, die über einen sehr kontrollierten Kanal nach draußen verbunden ist, über einen Proxy-Server. Und dieser Proxy-Server lügt teilweise wie gedruckt. Mhm. Also wenn du aus der Sandbox raus eine Anfrage stellst, gibt es diese Domain, wird der Proxy-Server eigentlich immer sagen, jo, gibt's, klar, bin da. Und in diesem Fall war es so, dass der Entwickler eine total lange Zeichenfolge reingegeben hat auf eine nicht existente Domain und davon ausgegangen ist, in dem Moment, in dem das Programm, die Malware in einer Sandbox läuft, wird der Proxy zurück sagen, ja klar, gibt's. Und dann weiß der Trojaner, hey, ich bin in der Sandbox, macht die Schotten dicht, zieht sich zusammen und macht nichts mehr. Okay. Und durch einen schönen Zufall hat ein Sicherheitsforscher, der einfach analysieren wollte, was der Trojaner so macht, diese Domain registriert, weil er gesehen hat, der ruft diese Domain an und die gibt es gar nicht. Was passiert, wenn ich die registriere? Und ein anderer Sicherheitsforscher hat gemerkt, der Trojaner hat gerade seinen Dienst eingestellt. Wie kommt das denn? Und das liegt eben daran, dass der Trojaner geguckt hat, bin ich in der Sandbox anhand dieser URL. Sobald diese URL existierte, hat der Trojaner sich totgestellt. Der Gag daran ist natürlich, dass diesen Trojaner du natürlich auch wieder reaktivieren kannst, indem du einfach den Zugriff auf diese URL sperrst.
Ja.
Und das kam dann ja auch ziemlich schnell, dass einfach Trojaner-Varianten auftauchten, in denen einfach im Hexcode die URL rausgepatcht worden war und dann später andere Trojaner die andere URLs versuchten abzufragen.
Aber trotzdem war es irgendwie so, dass so die größten, sagen wir mal, die meisten Infektionen gab es am Freitag und am Samstag. Und auch als diese neuen Varianten, es gab dann immer so den Verdacht oder die Befürchtung, dass am Montag, wenn die Leute wieder in die Büros kommen, weil es halt vor allem Unternehmen betroffen hat, können wir auch gleich nochmal reden, dass es dann nochmal eine zweite Welle gibt. Aber irgendwie ist die, zumindest was wir so mitgekriegt haben, größtenteils ausgeblieben. Also zumindest jetzt im großen Umfang. Es gab nur in China irgendwie so ein paar 10.000 Tankstellen, wo man nicht mit Karte zahlen konnte, weil da ging es dann irgendwie noch los. Aber das ist im großen Ganzen, würde ich jetzt mal sagen, vergleichsweise harmlos gelaufen. Und das war vielleicht, weil das so eine Riesenwelle ausgelöst hat, dass halt viele IT-Abteilungen direkt gesagt haben, wir stoppen jetzt alles, wir patchen doch oder wir klemmen erstmal das Netz ab und gucken, wie unsere Technik aussieht.
Ja, das und eben, dass Microsoft dann doch ein Einsehen gehabt hat. Normalerweise verkaufen die eben für Systeme, die keine Support mehr kriegen, verkaufen die Sicherheitspatches nur noch.
Ja.
Und in diesem Fall haben sie dann die Patches für XP, Vista und Windows 8, die offensichtlich schon in der Schublade lagen, einfach veröffentlicht. Und dadurch konnten offensichtlich genügend Leute ihre Systeme patchen. Aber also wer am Wochenende Bahn gefahren ist oder in Großbritannien in ein Krankenhaus musste, also das finde ich ist schon nicht glimpflich abgelaufen, insbesondere bei den Briten und auch bei den Russen wohl nicht so richtig gut abgelaufen, weil niemand macht Backups.
Ja. Genau. Und da
oder hängt auch Sachen in die Netzwerke, die da eigentlich nicht rein müssten.
Wie zum Beispiel grundsätzlich ein Rechner mit Windows XP. Ich sehe hier gerade, jemand schreibt uns.
Genau, da sollten wir vielleicht drauf eingehen. Also es ist einmal Erik Grümler aus dem YouTube-Chat, der schreibt, ich sehe die Verantwortung bei Microsoft und denen, die veraltete Software für ihre Infrastruktur nutzen. Aber es ist ja so, dass manchmal tatsächlich die Infrastruktur nicht so stark umgebaut werden kann. Ne, bei manchen Maschinen.
Also gerade in einem Krankenhaus ist es einfach leichter gesagt als getan. Dort tun Maschinen ihren Dienst, die halt, für die gibt es keine Treiber für ein zukünftiges Betriebssystem. Die sind auch nur zertifiziert im Betrieb damit. Also der Hersteller kann nur garantieren, dass diese Maschine exakt das tut, was sie tun muss, wenn dieses Betriebssystem drauf ist und so weiter. Die müssen ja die ganzen Patches auch erstmal zertifizieren, damit die eingespielt werden können. Das klingt alles so schön einfach, wenn aus dem bequemen Sitz eines Privatanwenders, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein großes Krankenhaus zu verwalten hat, wo alle möglichen Windows-Versionen auf allen möglichen Patch-Levels unterwegs sind und man nicht irgendwie einfach mal sagen kann, ich patch die jetzt alle mal, weil dann gehen womöglich die Maschinen kaputt oder gehen falsch. Also man stellt sich Maschinen vor, die Medikamente wohl dosiert an die Patienten weitergeben. Wäre nicht richtig schön, wenn die zu viel spritzen würden.
Also was
würden.
Du gerade gesagt hast, haben einige im Forum geschrieben, also Frank P. hat auch gesagt, Medizintechnik muss und wird bis ins letzte Schräubchen zertifiziert. Man darf nicht groß was ändern. Ja.
Ich habe, das war vorhin im Forum auch schon der Hinweis, und das war tatsächlich ein bisschen auffällig, dass Microsoft so schnell die Patches zur Verfügung hatte. Also es gibt zumindest den Verdacht und wurde diskutiert, dass aus irgendeinem Grund sie die schon fertig hatten, aber aus irgendwelchen Gründen nicht veröffentlicht haben.
Naja, es sind halt nicht mehr supportete Systeme, deshalb sind sie nicht veröffentlicht worden.
Aber sie hatten sie schon da.
Ja, aber es gibt ja durchaus Leute, die für einen Extended Support zahlen.
Okay,
also es gibt XP-Kunden, die weiterhin XP einsetzen und Microsoft dafür bezahlen, glaube ich, eine Abo-Gebühr, dafür, dass sie weiterhin Sicherheitspatches bekommen. Aber die gehen natürlich nicht an alle Welt raus. Klar. weil Microsoft sowohl ein finanzielles als auch ein legitimes Interesse daran hat, dass die Leute nicht die ganze Zeit mit veralteten Betriebssystemen unterwegs sind.
Okay, ja. Gut, das ist ein Problem, weil das war tatsächlich so eine Sache, die auch hier diskutiert wurde, dass das irgendwie dadurch Microsoft schuld ist. Aber es ist ja tatsächlich, als XP abgeschafft wurde oder entserviced wurde. Wann war das? 2014?
Ja, im April 2014.
Dass da ja schon viele gewarnt haben, hört jetzt auf, die einzusetzen und zumindest die das können. Also in Krankenhäusern war dann die nächste Sache, wenn dann zumindest aus dem Netz raus und wie man jetzt an diesem Wurm sieht, auch aus dem Internetz. Weil in dem Fall hat es ja gereicht, wenn man einen Angriffspunkt hat,
SMB,
der reinkommt in das Netz und der Rest dann sich da drin verbreitet. Und so war es wahrscheinlich in den Krankenhäusern dann vor allem, weil die wahrscheinlich in Großbritannien, wenn das noch eingesetzt wurde, die hatten auch schon.
Auch in deutschen Arztpraxen siehst du immer wieder und auch in deutschen Krankenhäusern siehst du immer wieder einen XP-Startbildschirm.
Das ist vielleicht auch eine Erklärung, was ich vorhin gesagt habe, dass so viele Unternehmen getroffen waren, weil gerade die dann vielleicht auf so Sachen angewiesen sind, länger oder es auch länger einfach einsetzen. Und das mit dem Internet, weil sie vielleicht oft denken, sie sind sicher und dann aber gleich, also es hat da gereicht, es gab Berichte, dass Telefonica in Spanien, dass bis zu 80% der Rechner da in der Firmenzentrale betroffen waren. Au. Ob das jetzt, vielleicht ist das auch ein Übersetzungsfehler, aber es war auf jeden Fall viel und man hat das relativ schnell mitgekriegt, das hat sich auch verbreitet, dass Telefonica betroffen war, was natürlich nochmal, will man sagen, das ist noch extra peinlich, aber halt noch, also das nochmal aufgezeigt hat. Und
da hat bei den Netzausfällen die letzten Tage auch jemand gleich konspiriert, oh, das hat bestimmt mit dem WannaCry zu tun.
Ja, es hätten natürlich jetzt ein paar nutzen können dann zu der Zeit. Also ein paar Sachen am Wochenende. Bei mir hat auch was nicht geklappt, habe ich auch gedacht. Mein Fernseher wollte da nicht updaten, dachte ich auch, es liegt da dran. Er macht es immer noch nicht, deswegen vielleicht noch ein anderes Problem.
Aber das haben ja auch einige auch bei uns im Forum vermutet. Ist das nicht alles eine Nebelkerze gewesen? Und unser Kollege Fabian Scherschel hat auch noch sich mit dem Gerücht beschäftigt, dass doch Nordkorea hinter WannaCry stecken könnte. Gewiss. Und er hat auch gesagt, natürlich hat das viel Chaos gestiftet und es war auch nicht sehr professionell durchgeführt, eben weil diese Abschaltautomatik, also dieser Abschaltknopf zu finden war und es kaum Geld eingebracht hat, aber sowas ist einfach sehr schlecht zurückzuverfolgen.
Ja, und da hat er auch darauf hingewiesen, dass es wirklich dann so ein großes Problem ist, was vor allem jetzt auch nicht so schnell gehen wird. Was ich spannend fand, er hat das dann noch im Update gemacht. Es gab einen, der hat, also dieser Trojaner war dahingehend vorbereitet, dass er irgendwie, glaube ich, die Lösegeldforderung in 20 Sprachen mitgebracht hat. Und einer hat sich gedacht, könnte man mal gucken, wahrscheinlich sitzt dahinter kein Entwickler, der 20 Sprachen spricht, sondern womit hat er es übersetzt? Google Translate. Und dann zu gucken, welche Sprachkombinationen sind offensichtlich mit Google Translate übersetzt und welche nicht. Und da war zumindest der Hinweis, dass offensichtlich die chinesische Variante nicht aus einer anderen Übersetzung stammte, aber die koreanische leichte Veränderung hatte. Also das zeigt, dass das ist ein Indiz oder ein Hinweis. Das heißt noch gar nichts, aber es ist ein spannender Ansatz und er zeigt vor allem, wie kreativ man sein muss, offensichtlich, um, wenn man das zurückverfolgen will und das irgendwie. Weil das war auch die Sache, natürlich haben jetzt viele das, also wir kommen ja auch noch auf die Gesetze und so, aber selbst wenn das jetzt natürlich verboten, also das ist ja schon verboten, da muss man auch kein Gesetz, aber jetzt muss man erstmal den finden, den man bestrafen kann.
Ja,
ja, das wird einfach.
Ja. Beziehungsweise hat ja Brad Smith von Microsoft dann auch gesagt, eigentlich müsste es sowas wie eben diese Genfer Konvention für Cybersicherheit geben, weil die als Unternehmen davon ausgehen, sie haben alles getan, was man konnte. Sie haben eben diesen Patch dann auch wirklich an alle ausgeliefert, die auch nicht dieses Abo-Modell bezahlen. Und naja, auch Horst Schlemmer hier aus dem YouTube-Chat schreibt, Schätzelein, ich sehe die Verantwortung bei den Geheimdiensten, die solche Firmen wie Microsoft dazu zwingen, keinen Patch rauszubringen. Aber
ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie zu viel. Also ich glaube einfach, der Grund, warum Microsoft diesen Patch nicht allgemein veröffentlicht hatte, war einfach, es sind unsupportete Systeme und ich bin ziemlich sicher, dass die Kunden, die noch für Support bezahlen, auch den Patch bekommen hatten.
Aber im Grunde sagt Microsoft ja auch damit, wir sind dem auch ausgeliefert. Also wenn die Geheimdienste diese Lücken nicht melden, dann können wir auch nicht viel machen, außer dass irgendwann in einem Bug-Bounty-Programm oder irgendein findiger Nutzer irgendwie was findet und das uns meldet. Ne?
Was ich spannend finde, auch das sieht man schon an den Kommentaren, auch an der Diskussion in YouTube, ist, dass es nicht, also meiner Meinung nach nicht so einfach ist zu sagen, wer hat Schuld. Das habe ich auch in der Meldung versucht zu zeigen, dass, also man kann mit guten Argumenten sagen, dass Microsoft eine Schuld trägt. Die Geheimdienste, dadurch, dass sie diese Lücken sammeln und benutzen und noch nicht mal dann was machen, wenn sie irgendwie die abhanden kommen. Wer war der Dritte? Genau, der Dritte sind die Nutzer, die noch XP nutzen, wie auch immer, Unternehmen und sowas. Das ist schon eine sehr komplexe Frage. Wir haben ja gezeigt, dass, also gut, bei den Geheimdiensten, das ist, glaube ich, relativ, also da ist wahrscheinlich vor allem auch bei uns die in der Leserschaft die Meinung relativ eindeutig, dass das nicht sein soll, dass sie die Nutzer gefährden. Aber sonst ist das schon so komplex. Und wenn jetzt Politiker anfangen zu sagen, wir wollen die Meldepflicht zum Beispiel, das hätte doch hier jetzt überhaupt nichts gebracht. Also die Leute, wir haben ja alle mitgekriegt am Freitag, wer betroffen war.
Genau.
Und das war...
Also das war halt ein, Entschuldigung. Nee, es war ein Vorschlag von Alexander Dobrindt, wie ich das schon am Anfang erzählt habe, dass er halt meint, ne, dass das ganze Sicherheitsgesetz müsste verschärft werden. Und Putin hat dann wohl auch beim Seidenstraße, am Ende des Seidenstraßenforums, das war so eine Wirtschaftsveranstaltung, also hat er darauf hingewiesen, dass man vielleicht doch ein Abkommen über Cybersicherheit treffen sollte, auch gerade mit den USA.
Das ist halt die Frage, weil wenn der Angreifer, also für mich zum Beispiel ist das jetzt nicht so naheliegend, dass das ein Staat war, der diesen Trojaner, warum? Also das wäre, das ist jemand, der diese Lücken von der NSA irgendwie, die waren ja öffentlich, sich angeguckt hat und gesagt hat, das ist doch eine spannende Idee und hat das halt nicht ganz so professionell gemacht. Der ist doch gar nicht gebunden, wie die, also den kannst du, der fühlt sich ja nicht an Cybersicherheits Genfer Konventionen gebunden.
Nee, eben. Also die Genfer Konventionen würden ja, halten ja zumindest keine Straftaten ab. Also ja. Und in diesem Fall ist es eindeutig eine Straftat. Die Genfer Konventionen könnte nur höchstens irgendwie sein, dass wenn ein Geheimdienst erfährt, dass es eine Sicherheitslücke gibt, dann muss er diese Sicherheitslücke dem Anbieter sofort mitteilen. Aber
ich kann auch
das... wird nicht viel helfen. Ja. Insbesondere, weil sich nicht jeder an die Genfer Konventionen hält. Also sprich, danach sagen alle immer, wer hat das denn nicht unterschrieben, damit wir euch damit beauftragen können, das zu hacken?
Mhm. Ja. Auch keinen. Ja. Also Microsoft hatte das schon im Februar vorgeschlagen, dass es sowas, so eine Konvention geben sollte. Und der Vorschlag war zum Beispiel, das neue Regelwerk soll Angriffe auf Privatunternehmen, den Techniksektor und kritische Infrastrukturen verbieten. Zudem sollten Staaten eine Organisation ähnlich der Internationalen Atomenergieorganisation ins Leben rufen. Und eigentlich sollte sich der ganze IT-Sektor wie die neutrale Schweiz verhalten. Also sich aus diesen ganzen politischen Sachen raushalten,
ja, das
versuchen, die Systeme sicher zu halten.
Also bei Geheimdiensten hätte ich überlegt, ob, also natürlich, also von den Aufgaben her hat die NSA ein Interesse dran, diese Lücken zu sammeln, weil sie wollen angreifen. Aber ich könnte zumindest das eine Argument nachvollziehen, zu sagen, sie haben auch ein Interesse dran, wenn sie Lücken finden, die zu schließen, dann kann sie kein anderer benutzen. Dann sind sie zwar auch blind, aber zumindest auch alle anderen, weil das, dieser Angriff zeigt das, was du vorhin gesagt hast, wenn es eine Lücke gibt, die NSA weiß, die gibt es überhaupt keine Garantie, keine Aussage, dass die nicht jemand anders nutzt. Und der andere ist in dem Fall der Feind. Ich gehe davon aus, dass staatliche Geheimdienste, die so eine Lücken finden, damit cleverer umgehen als das, was wir jetzt gesehen haben letzte Woche.
Also ich würde mich schrecklich gerne mal mit einem Geheimdienstler darüber unterhalten, weil ich bin sicher, dass es da Dinge gibt, die wir einfach gar nicht auf dem Schirm haben als Zivilisten. Ich halte diese Forderung für, ja, in einer besseren Welt wäre das sicher eine schöne Idee, aber ich weiß nicht, ob das durchsetzbar ist in der Welt, in der wir leben.
Dann können wir vielleicht nochmal auf Punkte kommen, wie man sowas verhindern kann. Es gibt zum Beispiel einen CT-Leser, mit dem ich häufig im Austausch bin, der hat, weil er selber ein kleines Unternehmen hat, zum Beispiel gesagt, also Diversität ist zum Beispiel gut. Man nutzt nicht auf jedem System Microsoft, sondern und auch nicht auf jedem System Linux, weil jetzt auch viele aufschreien, ach guckt mal, schaut nach München, Linux ist gescheitert, aber eigentlich sollten wir uns vielleicht genau an sowas halten. Und man sollte, das ist auch ein Tipp von ihm, Systeme mit verschiedenen Sicherheitslevels klar trennen. Ja. Das wird zwar mehr Kosten bedeuten, wenn man mehr Hardware anschaffen muss und weil man mehr in den Support stecken muss, aber man hat nicht den totalen Meltdown. Also es ist nicht plötzlich alles kaputt.
Ja, also wenn zum Beispiel ein Rechner mit XP, der in einem Krankenhaus ist, der immer wieder Patientendaten an irgendeinen zentraleren Rechner weitergibt, wenn man denen einfach sagen würde, okay, wir haben deine Firewall, ist jetzt so konfiguriert, dass du wirklich bloß diese Sachen raussenden kannst. Wenn solche Sachen eingeschränkt würden. Das Problem ist eben, die Leute haben wenig Zeit, um diese Sachen ordentlich einzurichten und sagen, dann wird schon nichts passieren. Toi, 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 klopp an Holz. Ja. Und dann passiert halt was und dann sagen alle Leute, das hättet ihr aber wissen müssen und dann sagen die, wir haben auf dies geachtet, wir haben auf das geachtet, das ist uns leider, es musste irgendwann fertig werden. Und wenn die Systeme schon mal so entwickelt würden, dass sie nicht eine, also das ist ja auch der Fall, also Windows XP bietet einfach eine wesentlich breitere Angriffsfläche als ein Windows 10 System. Ja. Und aber deshalb zu sagen, dieses XP-System ist des Teufels, ist irgendwie wie aus den beschriebenen Gründen etwas verkürzt. Ja.
Möchtest du die Anmerkung aus dem Off?
Ja, es gibt eine Anmerkung aus dem Off, nämlich Diversität hilft aber nicht gegen den Wurm. Also man braucht wirklich Sicherheitsexperten, also Menschen, die sich das System anschauen.
Naja, der Wurm kann ja nicht von einem, normalerweise nicht von einem Linux-Rechner auf einen Windows-Rechner springen und umgekehrt. Mhm. Aber man braucht Sicherheitsexperten, man braucht Leute, die wissen, was sie da tun.
Also ich würde dazu natürlich das ganz alte Motto, was wir noch nicht gesagt haben, Backups plus Diversität. Weil wenn man natürlich die Backups hat, hat man erstmal die Daten, dann ist man nicht erpressbar. Ja. Mhm. Und die Diversität sorgt dann dafür, dass nicht von einem, hier geht's weiter, das ist eine Diskussion, dass die nicht
Komm
dann auf alle
vor die Kamera.
Genau, dass nicht alle springen können. Also dass der Wurm nicht alle Rechner befällt und dann muss man zumindest nicht alles ausschalten. Und diese Sache, wir haben das vorhin mit den Krankenhäusern gesagt, war ja bei diesen Anzeigetafeln von der Bahn ist ja ähnlich die Frage, ob die, also wir wissen noch nicht genau, wie das so gelaufen ist, aber sind die im Internet, müssen die im Internet sein?
Natürlich müssen die im Internet sein, weil die ja zum Beispiel anzeigen müssen, ob ein Zug mit Verspätung kommt und so weiter. Natürlich müssen die miteinander verbunden sein. Also ansonsten würde das ganze Anzeige, das wird auch der Grund sein, warum es so breitflächig ausgefallen ist. Dass wenn die per Diskette kam gerade aus dem Off. Können wir hier irgendwie Konfetti werfen?
Wir müssen das ja ausschalten, ja. Ja, okay, stimmt. Ja,
Volker merkt ja auch an, mehr Backup, mehr Mitleid. Also wenn man gute, viele Backups macht, dann kriegt man trotzdem mehr Mitleid, wenn was passiert. Ja. Schön, ja.
Also diese ganzen Angriffe, wir hatten ja letztes Jahr auch so verschiedene andere Angriffe, das wird ja irgendwie mehr, also das wird ja mehr werden, weil es diese verschiedenen Möglichkeiten gibt. Letztes Jahr haben wir ganz lange über die Botnetze diskutiert, die Sachen kaputt gemacht, damit sind wir wieder bei der Ransomware, das war Anfang letzten Jahres, auch gerade mal 12 Monate her. Das heißt, diese ganzen Vorbereitungen sollten ja insgesamt einfach gemacht werden, weil es günstiger wird dann, auch wenn es am Anfang teurer ist, weil wenn die Daten weg sind oder ein Unternehmen mal einen Tag oder eine Woche nicht arbeiten kann oder bestimmt oder in einem Krankenhaus Menschen sterben, ich meine, das kann man ja nicht mal beziffern. Also wenn einfach statistisch, wenn 20 Krankenhäuser betroffen sind, dann kann man davon ausgehen, dass statistisch irgendjemand nun ausgerechnet durch diese Sache gestorben ist und das ist es ja nicht wert.
Wir wollen es mal nicht hoffen. Ja.
Genau, natürlich nicht.
Also Stefan Vogels schreibt auch, ist es nicht erschreckend, dass es WannaCry braucht, um damit man sich solche Gedanken macht. Hier wurden nur die Auswirkungen sichtbar. Also man weiß ja auch nur von den gemeldeten Fällen. Ich will gar nicht wissen, was da schon an Daten abgezogen wurden.
Ja. Das ist eigentlich eher was, wo ich dem Herrn Dobrindt zustimmen würde, dass in dem Moment, in dem bei einem Unternehmen womöglich ein Datenleck passiert ist, also den Befall hat man ja jetzt recht öffentlich gesehen, ja. Aber dass bei solchen diskreten Vorfällen, wo jemand eingebrochen ist und so weiter, also ich habe schon auf Online-Läden dann irgendwie rausgefunden, ach ja, wir wurden übrigens im August gehackt und konnten seitdem aber noch nicht unseren Usern das mitteilen, dass ihre Daten kompromittiert wurden aus irgendwelchen Gründen. Und da habe ich mich schon ganz tierisch geärgert, dass die so lange, also ich ging davon aus, meine Daten sind sicher, meine Kreditkartendaten und Kundendaten sind bei denen sicher. Und stattdessen war dann irgendjemand dabei, seinen Garten auszustaffieren mit meinem Geld.
Und das ist ja eigentlich dann fahrlässig. Also wenn man da das Sicherheitsgesetz verschärfen würde, irgendwie muss das Schadensersatz zahlen an User. Das wäre natürlich vielleicht ganz nett.
Also ich wollte noch sagen, dass also wir zumindest können uns ja auf die Fahnen schreiben, dass es für uns WannaCry nicht gebraucht hat. Wir diskutieren ja drüber, CT schreibt drüber, Heise Online. Was bei WannaCry noch das Interessante war, dass die auf diese Lücke aufmerksam gemacht haben in einer Art und Weise, die vorher offensichtlich nicht erreicht wurde. Weil die Woche kam dann auch Meldung von Sicherheitsforschern, die gesagt hat, wir haben einen anderen Trojaner gefunden, der benutzt genau die gleiche Lücke und der benutzt aber der verschlüsselt nicht, sondern der benutzt den Rechner, um Kryptogeld zu minen. Ja. Also ne, die Rechenleistung und das schön im Hintergrund und zwar schön leise. Und der war schon ein bisschen besser programmiert offensichtlich, der hat nach sich die Tür quasi zugemacht. Der hat diese Lücke, diese SMB-Funktion hat er deaktiviert, damit keiner danach kommt. Ja. Wahrscheinlich nicht wegen WannaCry, weil der schon ein paar Wochen eher da, sondern vielleicht wegen ähnlichen Sachen oder einfach, dass er nicht wegkommt. Genau.
Die wussten ja auch, dass der Exploit bekannt war mittlerweile. Ja.
Genau, und der hat, also wahrscheinlich, da war die Zahlen, die da waren, dass allein ein so ein Server, der hat das also schon besser gemacht, immer so an Server geschickt, allein ein so ein Server hatte so viel Geld gemacht wie WannaCry an einem Wochenende. Also da gibt es im Hintergrund, die werden sich ganz schön geärgert haben, weil jetzt wird dann alles gepatcht und so, die Entwickler dahinter. Aber der hat das auch gemacht. Das ist auch nur einer. Wir wissen, also die Lücke ist seit März bekannt. Es gibt offensichtlich sehr viele Rechner, wo die offen stand. Und die haben das
wurde von
mehreren ausgenutzt und haben irgendwie eine clevere Taktik von Anführungsstrichen.
Mr. Trevor fragt hier noch über YouTube, auch Backups können verschlüsselt werden, solange sie physikalisch verbunden sind? Ja, dazu hast du was auch geschrieben, ne? Wie man am besten seine Daten dann sichert, oder du hast es auch gerade nochmal gesagt.
Also es ist immer, ein Trojaner sicheres Backup ist gar nicht so einfach, weil der Trojaner auf alles zugreifen kann, worauf man selbst zugreift. Ja. Und ein Trick zum Beispiel besteht darin, dass man einen separaten User-Account auf dem Rechner hat und seine Backup-Software so konfiguriert, dass die mit dem anderen User-Account auf die Daten zugreift und vor allem, dass nur dieser andere User-Account auf den Server zugreift, auf den man sichert. Ja. Sprich, dass der aktuelle User da nicht ran kann und also der Trojaner müsste schon das hoffentlich von der Backup-Software sauber verschlüsselte Passwort knacken, um den anderen User zu kapern, um auf dem Weg weiterzukommen. Aber ich meine, da müssten die Trojaner auch wesentlich professioneller programmiert werden, als sie es derzeit sind.
Das klingt
das schon, ist keine Aufforderung.
Genau. Nee, natürlich. Ich sage das, weil es gerade ein bisschen komplizierter klingt. Wir können ja darauf hinweisen, vielleicht kann es Volker auch noch mal einzeigen. Du hast ja auch einen Artikel geschrieben, wo du gesagt hast, dass das, ich glaube, da ist das auch verlinkt, weil man das nochmal nachlesen will. Genau, das
ganz kritische Daten jede Stunde.
Ja, also man sollte sich eben, man muss sich eben skalieren. Das Hauptproblem mit Backups ist, dass die Leute sagen, das ist so viel Arbeit. Und man kann das sich einfach, also diese Hemmung, die man deshalb bekommt, kann man dadurch überwinden, indem man sagt, ja, lass uns mal gerade nicht drüber reden, alles zu sichern, sondern das, was du jetzt aktuell brauchst. Also woran du gerade sitzt. Also die Daten von der Steuererklärung, die eigentlich hätte vor einem Monat abgegeben werden sollen. Die Urlaubsfotos, die du noch unbedingt Tante Mathilde zeigen wolltest. Und solche Sachen. Das sind die Sachen, die wichtig sind. Die muss ich auf jeden Fall regelmäßig sichern, unmittelbar. Weil das sind Daten, an die muss ich jetzt unbedingt ran, immer wieder. Daten, die schon seit einem halben Jahr auf dem Rechner liegen, reicht es, wenn sie alle halbe Jahre gesichert werden. Aber und das Betriebssystem zu sichern, sollte man eben auch vielleicht ein, zwei Mal im Monat machen. Da macht man sich einen Terminkalender, lässt das Backup.
Muss man sogar fast gar nicht, weil die Betriebssysteme das von sich selbst aus auch schon anbieten. Also das sind auf jeden Fall, wenn man jetzt von einem, weiß ich nicht, wenn ich von meinem Vater ausgehe und sage, hier, externe Festplatte, die sagt der Rechner, das Betriebssystem, jede Woche bitte steck die mal kurz ein und dann wird das automatisch gemacht.
Das Wichtige ist, dass du deinem Vater auch beibringst, dass er die Festplatte danach auch wieder entfernt.
Genau, das ist das Wichtige.
Und ja, eben, wenn er richtig Pech hat, eigentlich musst du deinem Vater zwei Festplatten geben, ja. Weil nämlich sonst kann es sein, dass er in dem Moment sein Backup macht, in dem der Trojaner zuschlägt und dann sind alle Backups auf der Festplatte verschlüsselt. So würde es dann bloß jedes zweite Backup treffen, wenn er das abwechselnd auf unterschiedlichen Platten macht.
Ja, aber also zwei Backup-Platten finde ich sowieso immer sinnvoll. Weil ich habe vor kurzem erst mein Notebook mit meiner Platte, die gerade sicherte, runtergeworfen. Und da war es so schön, dass ich meine zweite hatte.
Hattest du auch ein zweites Notebook?
Das hat es komischerweise überlebt. Aber ich sichere jetzt häufiger, bis es stirbt. Ja, das von meinem Schreibtisch, so als Info. Okay. wir hatten hier noch aus dem YouTube-Chat einen Hinweis, nämlich von GATFA. Also die Embedded Systems, die Anzeigetafeln bei der Deutschen Bahn müssten nicht zwangsweise im Internet sein.
Waren sie auch vermutlich nicht. Vermutlich war, aber sie waren miteinander verbunden und offenbar über das SMB-Protokoll.
Genau, das war das.
Also und irgendein Rechner, der in diesem SMB-Netzwerk war, hatte halt Internetzugang. Ja.
Genau, also das war in dem Fall diese Lücke, die einfach ausreichend gemacht hat, dass ein Rechner im Netz angegriffen wurde und der war dann das Einfallstor. Ja. Und wie gesagt, wir hatten vorhin auch den Hinweis noch, dass man das halt mit den Mails, dass man nicht mehr draufklicken sollte. Es gibt zumindest Hinweise und Leute, die sagen, in dem Fall war es gar nicht jemand, der auf den E-Mail-Anhang geklickt hat, wo drin stand, klick hier drauf, sondern es war vielleicht noch schwer. Ein Hinweis, den ich noch spannend fand, war auf den Karten, die man also sehen konnte, wo wer wie viel betroffen war. Ist ja normalerweise gibt es ja diesen Hinweis, dass man immer die Bevölkerungsverteilung in der Welt sieht. Dass es aber hier schon nicht ganz so einfach war, sondern dass vor allem so Osteuropa, Russland stark betroffen war, China stark, Indien zum Beispiel relativ wenig und Europa. Und eine Theorie oder ein Hinweis, auch den es dann gab von Sicherheitsforschern und Journalisten, war, dass offensichtlich also auch diese gecrackten Windows-Versionen, die haben ja auch ein Problem mit Patches. Ja. Also ich meine, die können nicht einfach so patchen. Die bleiben natürlich anfälliger. Und wenn man jetzt Regionen hat, wo das besonders verbreitet ist, aus Kostengründen oder warum auch immer, dann waren die besonders angreifbar. Und das ist wohl ein Grund, warum zumindest diese Woche Russland nicht so im Fokus stand als Übeltäter, weil es waren vor allem russische, also von den Prozentzahlen war Russland am stärksten betroffen und nicht nur das Innenministerium, sondern auch wahrscheinlich viele kleine Unternehmen, wie auch immer, und da hätten sie sich dann ins eigene Bein geschossen und wahrscheinlich, das heißt immer noch nicht, dass sie es nicht gemacht haben, aber das war so ein Hinweis auch noch, dass das eben durchaus Konsequenzen hat, wenn man ein bisschen dran spart, was vielleicht halt so in manchen Gegenden öfter passiert, dann waren die eben auch flächendeckender getroffen. Und das kriegen wir hier gar nicht so mit. Also von den chinesischen Tankstellen haben wir das gehört. Aber wenn jetzt in ein paar Städten die kleinen Unternehmen erstmal alle Probleme haben, kriegen wir das nicht direkt mit. Genau.
Ja. Vielleicht können wir noch mal kurz auf die Unternehmen gehen und dass sie vielleicht auch also Unternehmen und Staaten, die da irgendwie auch zusammenhängen dann. Es ist ja auf jeden Fall ein Problem, dass gerade die großen Unternehmen im Silicon Valley auch immer Angst vor Imageschäden haben und auch vielleicht deshalb manchmal nicht Full Disclosure machen, also wenn eine Sicherheitslücke vorliegt, oder?
Natürlich. Also es ist ja durchaus, hatte das nicht Sophos gerade mitbekommen, empfindlich, dass sie einfach, die hatten eine Werbenachricht, das britische Gesundheitssystem durch uns geschützt, vor allem bösen Ups. auch das britische Gesundheitssystem setzt auf Sophos.
Sie haben die Werbung überarbeitet, ja. Ja, aber das ist halt eine Sache, die sich einfach dann ändern muss, weil die Konsequenzen sind hier und das war der Hinweis vorhin, es hätte alles wahrscheinlich wirklich schlimmer kommen können. Also durch diesen Zufall mit dem Killswitch war es jetzt nicht ganz so, aber es war trotzdem, hatte gravierende Auswirkungen und das ist wichtiger als, also dass Unternehmen Sicherheitslücken haben und dass mal was wegkommt, ist heutzutage kein automatisches Ende mehr für ein Unternehmen. Das hat jeder schon mal erlebt.
Ich meine, dafür ist man ja auch zu abhängig jetzt zum Beispiel von Microsoft. Ne, zum Beispiel. Also, das ist leider so. Man muss damit leben. Da könnten wir
noch eine halbe Stunde drüber reden.
Ob man wirklich abhängig davon ist.
Nein, was für Folgen die Abhängigkeit von Microsoft hat.
Ja, weswegen ja wirklich einige sagen, wir sollten gerade hier in den Verwaltungen auf andere Sachen setzen, auf andere Systeme,
ja.
In den Schulen, überall. Auch, um überhaupt auch Schülern beizubringen, man kann andere Systeme nutzen, du musst nicht immer zu dieser Lösung greifen.
Ja.
Gut, aber dazu haben wir auch einige Sendungen gemacht. Also du hattest jetzt vor kurzem erst eine Sendung mit Dorothee und Christoph. Genau, da habt ihr euch um die Schul-IT gekümmert. Wir hatten schon über Linux hier länger gesprochen. Du hast das CC nachgehakt gemacht.
Ja.
Erschrick. Du hast es gemacht, wo du halt wirklich nochmal das Ganze jetzt hier dargestellt hast, was wir versucht haben, nochmal so ein bisschen jetzt hier zu besprechen, nämlich alles zu WannaCry und was wir bisher wissen. Mhm. Und wir hatten im letzten Jahr, im Dezember, glaube ich, habe ich mit Ronald Eikenberg und Dennis Schiermacher von Heise Security überhaupt über Verschlüsselungstrojaner gesprochen. Und die haben da relativ viel erzählt, was man tatsächlich machen kann. Also was wir jetzt hier manchmal nur angeschnitten haben. Also wie man mit E-Mail-Anhängen umgehen soll, was Makros so anrichten können und wie sich auch Unternehmen vielleicht schützen können. Ja, ich würde sagen, für heute machen wir dann Schluss. Wir werden weiter über WannaCry berichten und hoffen, dass natürlich der nächste Verschlüsselungstrojaner uns nicht so hart trifft und vielleicht auch wieder eine Killswitch vorliegt.
Das ist auch eine Bitte an die Entwickler.
Ja. Also, ja, hoffen wir mal bitte, dass die Bösen nicht dazulernen. Ja,
genau.
Genau. Ja, dann macht's gut. Nächste Woche werden wir keine heiße Show ausstrahlen, weil es ist Feiertag. Also wir sehen uns erst in 2 Wochen wieder.
Genau.
Also schöne Feiertage. Tschüss.
Ciao.